Ausreiseverbote für Oppositionelle, das kennt man eigentlich aus autoritären Staaten. Doch auch in Deutschland greifen die Behörden inzwischen zu diesen Mitteln. Vor dem Remigrationsgipfel am Wochenende in Portugal wurden Teilnehmer an der Ausreise gehindert. Jetzt hat die Polizei den wahren Grund für dieses Vorgehen regelrecht ausgeplaudert und damit gezeigt, worum es dem Staat tatsächlich geht. Mehr dazu im Schwerpunkt des Tages. Außerdem in dieser Sendung, die Petition gegen die Masernimpfpflicht geht auf die Zielgerade. Und 5 Jahre auf eins. 5 Jahre Kampf gegen die Lügen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf eins. Mehr zu den Ausreiseverboten gegen Oppositionelle erfahren Sie gleich im Schwerpunkt des Tages. Doch auch ganz normale Bürger können, wenn auch aus anderen Gründen, betroffen sein. Weshalb? Das erfahren Sie jetzt in den wichtigsten Meldungen vom Montag. Im Frühjahr hatte eine Regelung aus dem Bundesverteidigungsministerium für erhebliche Unruhe gesorgt. Demnach mussten Männer im wehrfähigen Alter für eine Ausreise ins Ausland eine Genehmigung der Bundeswehr beantragen. Nach massivem öffentlichen Druck setzte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius die Vorschrift außer Kraft. Doch nun könnte die Debatte erneut aufflammen. Denn ein neues Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages kommt zu einem klaren Ergebnis. Die Aufhebung der Regelung war rechtswidrig. Demnach sei Pistorius nicht befugt gewesen, die Vorschrift vollständig außer Kraft zu setzen. Mit seiner Allgemeinverfügung habe er die Regelung faktisch abgeschafft. Gesetze und gesetzliche Vorschriften können jedoch nur durch den Gesetzgeber oder durch gerichtliche Entscheidungen geändert werden. Das Gutachten selbst hat keine unmittelbare Rechtswirkung. Beobachter gehen jedoch davon aus, dass die Diskussion über eine mögliche Melde- und Genehmigungspflicht nun erneut an Fahrt gewinnen wird. Die französische Marine hat in internationalen Gewässern einen Tanker gestoppt, der Erdöl aus dem russischen Hafen Murmansk geladen hatte. Das gaben die französischen Behörden bekannt. Demnach wurde das Schiff gezwungen, einen Ankerplatz anzulaufen. An der Aktion sollen auch britische Marineschiffe beteiligt gewesen sein. Die französische Marine erklärte, das Vorgehen verdeutlicht das anhaltende Engagement und die Entschlossenheit Frankreichs und seiner Partner für die Einhaltung des Völkerrechts einzutreten. Der Tanker fuhr unter der Flagge Madagaskars. Scharfe Reaktionen kamen unterdessen aus Moskau. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, sprach von einer von der Europäischen Union betriebenen Piraterie. Russland werde alle verfügbaren Mittel einsetzen, um ein solches Vorgehen zu unterbinden. Welche Maßnahmen damit konkret gemeint sind, ließ Sacharowa offen. Auch im Nahen Osten nehmen die Spannungen wieder zu. Die israelische Armee hat am Montag ihren Vormarsch im Libanon fortgesetzt. Das Militär veröffentlichte diese Bilder von Luftangriffen auf angebliche Stellungen der Hisbollah-Miliz. Gleichzeitig überquerten nach Medienberichten israelische Panzer den Fluss Litani. Dieser galt bislang als nördliche Grenze der israelischen Bodenoperation. Die offiziell weiterhin geltende Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon dürfte damit faktisch beendet sein. Bereits am Sonntag hatte Israel die historische Festung Beaufort eingenommen und dort seine Flagge gehisst. Die israelische Regierung sprach ausdrücklich von einer Rückkehr auf die Anlage, die bereits zwischen 1982 und dem Jahr 2000 besetzt war. Mit der erneuten Eroberung dürfte Israel auch symbolisch seinen Anspruch auf das Gebiet untermauern wollen. Beobachter schließen nicht aus, dass die Offensive auch die laufenden Friedensgespräche zwischen dem Iran und den USA torpedieren soll. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu wird vorgeworfen, jede Annäherung zwischen Washington und Teheran verhindern zu wollen. Der Iran hatte eine Waffenruhe mit den Vereinigten Staaten zuvor mit einer Kampfpause im Libanon verknüpft. Spätestens seit dem sogenannten Geheimtreffen von Potsdam ist der Begriff Remigration in aller Munde. Und das inzwischen nicht mehr nur im deutschen Sprachraum. Am Wochenende fand im portugiesischen Porto der 2. Remigrationsgipfel statt. Rund 600 Gäste nahmen an der Veranstaltung teil. Zu den Rednern gehörten unter anderem die niederländische Aktivistin Eva Vladingerbroek und der österreichische Publizist Martin Sellner. Interviews mit ihnen und weiteren Teilnehmern sehen Sie in den kommenden Tagen bei Auf 1. Überschattet wurde das Treffen jedoch von Versuchen deutscher Behörden, Teilnehmer an der Reise nach Portugal zu hindern. Betroffen war unter anderem der Sprecher der Identitären Bewegung Deutschland, Maximilian Merkel. Er erhielt am Flughafen eine sogenannte Ausreiseuntersagung. Angeblich, weil seine Reise dem Ansehen der Bundesrepublik schaden würde. Merkel fuhr daraufhin mit dem Auto nach Portugal. Vor Ort zeigte er seinen Reisepass mit dem eingetragenen Ausreiseverbot. Auch die brandenburgische AfD-Landtagsabgeordnete Lena Cortré wurde am Flughafen kontrolliert. Die Beamten erkannten sie jedoch nicht als Teilnehmerin der Veranstaltung. Nach ihren Angaben verfügte die Polizei über keine Namensliste. Dabei räumten die Kontrolleure laut Cortré offen ein, aus politischen Gründen zu handeln und nicht aus Sorge über das Ansehen des Staates.
Ich habe dann gefragt, was machen Sie denn hier, warum machen Sie das? Und da haben Sie eben erzählt, es gibt eine Konferenz von Rechtsextremen in Porto, wo dieses Flugzeug gleich hinfliegen wird. Und wir wollen sicherstellen, dass sie platzt. Genau diese Worte wurden so gesagt.
Derartige Maßnahmen sind kein Einzelfall. Bereits vor dem Remigrationsgipfel im vergangenen Jahr wurden mehreren deutschen Teilnehmern die Ausreise untersagt. Auch damals reisten die Betroffenen dennoch zur Veranstaltung. Das habe Folgen gehabt, sagt Maximilian Merkel. Und auch diesmal rechne er mit einer Reaktion der Behörden.
Schon letztes Jahr gab es ja diese Maßnahmen gegen Aktivisten, wo es dann tatsächlich eine Hausdurchsuchung gab, um zu beweisen, dass sie dort waren. Wohlgemerkt, die Menschen sind auf der Bühne rumgetanzt. Also sie werden sich jetzt jede Schikane ausdenken, um sich zu rächen.
Auch andere europäische Staaten greifen zu ähnlichen Mitteln. Das zeigte sich zuletzt vor einer großen migrationskritischen Demonstration in London vor rund 2 Wochen. Die britischen Behörden verweigerten damals 4 ausländischen Teilnehmern die Einreise. Darunter war auch der deutsche Europaabgeordnete Peter Büstron. Für Lena Cortré sind solche Maßnahmen jedoch vor allem ein Zeichen der Schwäche.
Sie wissen genau, hier vernetzen wir uns, hier reden wir miteinander, hier können wir europäisch auch denken, europäische Lösungen finden. Und das ist Ihnen ein Graus, weil alles, was wir hier an Lösungen finden können, würde dazu beitragen, dass Sie Ihre eigene Macht und Ihre Positionen irgendwann verlieren. Das wollen Sie eben nicht mehr. Und wenn sich ein Beamter hinstellt und wirklich sagt, ja, wir versuchen oder wir wollen sicherstellen, dass das Ganze platzt, dann zeigt es eigentlich nochmal, wie hilflos dieser Staat eigentlich ist.
Das Ziel, Veranstaltungen wie den Remigrationsgipfel durch Ausreiseverbote zu verhindern, werde der Staat jedoch nicht erreichen. Davon ist jedenfalls Maximilian Merkel überzeugt.
Also ich bin zuversichtlich, dass die Aktivisten immer eine kreative Lösung finden. Es ist ganz klar, dass Repression irgendwann mal ein Ausmaß erreichen kann, dass man Strategiewechsel hinlegen muss. Andererseits muss man aber auch sagen, diese Maßnahmen erzeugen so einen Wirbel, so eine Aufmerksamkeit, dass ich mir denke, auf jeden Fall wird es auch in Zukunft eine Lösung geben, sich zu treffen, zu vernetzen und vor allem eben inhaltlich voranzukommen.
Das vollständige Gespräch mit Lena Cortré finden Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Das Interview mit Maximilian Merkel erschien am Wochenende auf unserem Telegram-Kanal. Vom System bekämpft, doch bei Auf 1 kommt jede Stimme zu Wort. Unterstützen können Sie diesen Beitrag für die Meinungsfreiheit unter www.auf1.tv/unterstützen. Das Thema Masernimpfpflicht könnte schon bald den Deutschen Bundestag beschäftigen. Eine entsprechende Petition gegen den Masernimpfzwang kann noch bis zum 4. Juni elektronisch beim Parlament unterzeichnet werden. Gefordert wird die sofortige Aufhebung des sogenannten Masernschutzgesetzes, das im Jahr 2020 in Kraft trat. Dazu sagt der Arzt und Koordinator der MWGFD-Arbeitsgruppe Masernschutzgesetz, Dr. Ronny Weikel.
Die Entscheidung für eine Impfung muss stets freiwillig bleiben. Das garantiert uns schon der Artikel 2 des Grundgesetzes, der das Recht auf körperliche Unversehrtheit feststellt. Das seit 2020 gültige sogenannte Masernschutzgesetz hebelt diese Grundrechte aus, denn es beinhaltet eine faktische Impfpflicht für alle Kinder, wenn sie in Kitas, Kindergärten oder Schulen betreut werden.
Weikel hatte die Petition vor wenigen Wochen der Öffentlichkeit präsentiert. Nach seiner Darstellung berge die Impfung nicht nur mehr Risiken als Nutzen. Es sei auch eine
Tatsache, dass aktuell 13-29% der Masernfälle Geimpfte betreffen, was auch die neuen Masernausbrüche erklären kann, mit denen immer wieder Angst geschürt wird. Dieser eindeutig kontraproduktive Effekt der Masernimpfung wird durch eine Studie belegt, die zeigt, dass der über die Zeit nachlassende Schutz der Impfungen zwingend zu Krankheitsausbrüchen führt. Je höher die Impfrate gegen Masern, desto wahrscheinlicher sind lokale Epidemien, weil die Impfung keine permanente Immunität erzeugt. Eine geimpfte Bevölkerung weist also eine wesentlich geringere Immunität auf als eine Bevölkerung, bei der die meisten die Masernerkrankung als Kind selbst durchgemacht haben.
Bereits jetzt haben knapp 37.000 Menschen die elektronische Petition unterstützt. Damit wurde die Schwelle überschritten, ab der öffentliche Anhörungen im Bundestag üblich sind. Der Petitionsausschuss ist dazu jedoch nicht verpflichtet. Die Initiatoren hoffen nun auf weitere Unterstützer, um ein möglichst starkes Zeichen gegen die Masernimpfpflicht zu setzen. Fast jeder dritte Häftling in Österreich bekennt sich zum muslimischen Glauben. Das geht aus einer parlamentarischen Anfrage des FPÖ-Nationalratsabgeordneten Harald Schuh an das Justizministerium hervor. Demnach sind von rund 10.000 Strafgefangenen knapp 3.000 Muslime. Das entspricht etwa 29% aller Inhaftierten. Im Vergleich zu den Vorjahren ist ihr Anteil deutlich gestiegen. Im Jahr 2015 lag er noch bei knapp 20%. Innerhalb von 10 Jahren erhöhte sich der Anteil damit um rund 10 Prozentpunkte. Ein Blick auf die Staatsbürgerschaften zeigt eine noch deutlichere Entwicklung. Bereits jeder zweite Häftling besitzt keinen österreichischen Pass. Die Förderpraxis des österreichischen Transvereins Courage wirft Fragen auf. Das zeigt eine parlamentarische Anfrage der FPÖ-Abgeordneten Ricarda Berger. Besonders auffällig ist dabei ein Punkt. In den Jahren 2023 und 2024 soll der Vereinsvorsitzende dem Verein Darlehen in Höhe von insgesamt 149.000 Euro gewährt haben. Gleichzeitig erhält die Organisation staatliche Förderungen in 6-stelliger Höhe. Beobachter fragen deshalb, wurden womöglich Steuergelder verwendet, um private Darlehen zurückzuzahlen? Aus der Beantwortung der Anfrage geht hervor, dass bereits 49.000 Euro der Darlehenssumme zurückgezahlt wurden. Das Sozialministerium versichert zwar, dass dafür keine Steuermittel verwendet worden seien. Gleichzeitig räumt es jedoch ein, keinen Einblick in die vereinsinternen Geldflüsse zu haben. Wofür der Verein Courage staatliche Förderungen erhält, zeigt nach Ansicht von Kritikern auch der Fall der Wiener Transsexuellen Waltraud Piranti. Gegenüber auf 1 schilderte sie, wie einfach ihr der Verein den Weg zur Geschlechtsänderung geebnet habe.
Ich bin natürlich zu einem Verein gegangen, weil woher weiß man, wie man das macht? Das Ding habe ich im Internet geschaut, da gibt es einen Verein, der nimmt einen beim Händchen und führt einen durch diesen Prozess. Das ist der Verein Courage. Ja, bin zu denen hingegangen, habe ihnen meinen Fall geschildert und die haben mir dann 2 Psychologinnen empfohlen. Das müssen 2 sein, weil die machen gegenseitig ein Gutachten, die ergänzen sich so auf die Art. Ja. Bin zu diesen beiden hingegangen, mit beiden jeweils eine Sitzung, ja. Hab das dieses psychologische Gutachten dann gehabt.
Pünktlich zum 5. Geburtstag von Auf 1 wurde unser TikTok-Kanal erneut gelöscht, bereits zum 3. Mal. Die lapidare Mitteilung der Plattform lautete, ihr Kanal wurde endgültig gelöscht. Auf 1 wird wohl so hart zensiert, weil unser Sender von Anfang an Lügen aufdeckt, so etwa bereits in der Corona-Zeit vor genau 5 Jahren.
Dass nun auch in der EU Impfstoffe für Kinder zugelassen werden, ist wenig überraschend. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA, die die Zulassung empfiehlt, ist durchsetzt von Lobbyisten der Pharmaindustrie. Und unzählige Ärzte und Wissenschaftler haben sich in den Dienst der Impfkonzerne gestellt. Diese Ärzte erzählen in den Mainstream-Medien das, was der Impfpropaganda hilft. Anlässlich des Internationalen Kindertages am heutigen 1. Juni haben wir uns ein besonderes Beispiel herausgepickt. Und zwar eines, das im Zuge der Diskussion im Vorfeld der Impfzulassung für Kinder am 30. April im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Deutschland ausgestrahlt wurde. Unkritisch wird der stellvertretende Direktor der Kinder-Uniklinik München und Infektionsexperte Professor Johannes Hübner interviewt. Seine getätigten Aussagen bleiben vom Moderator unwidersprochen. Aber hören Sie selbst.
Jetzt haben ja Kinder noch ihr ganzes Leben vor sich und es gibt durchaus Eltern, die sagen, ja, also bei den normalen Regelimpfungen bin ich immer dabei, aber jetzt bei so einem neuen Impfstoff, da bin ich doch eher vorsichtig. Können Sie das verstehen?
Das kann ich schon verstehen, aber dazu muss man wissen, dass Impfstoffe mit zu den am besten getesteten Medikamenten gehören. Da werden immer sehr, sehr umfangreiche Studien durchgeführt. Das wird an sehr vielen Personen getestet. Und die Zulassung, vielleicht auch eine wichtige Information, die Zulassung in Europa ist eine normale Zulassung wie für jedes Medikament. Andere Länder, zum Beispiel die USA, haben Notfallzulassungen gemacht, aber in Deutschland sind da wirklich keine Abkürzungen genommen worden. Also es ist eine ganz normale, reguläre Zulassung und das setzt natürlich auch eine umfangreiche Prüfung der Prüfbehörde voraus.
Diese Sendung brachte ja auf 1 vor genau 5 Jahren und bei mir ist dazu Chefredakteur und auf 1 Gründer Stefan Magnet. Stefan, was sagst du jetzt rückblickend zu dieser Berichterstattung der Medien? Ich glaube, deine Meinung hat sich nicht viel geändert, ne?
Ja, ich habe das ja damals auch mit einem Kommentar sofort eingeordnet und die Mainstream-Medien haben ja den Begriff der Fake News so dramatisch eingeführt in der Corona-Zeit und jeder, der eine abweichende Meinung zur Pharma-Propaganda geäußert hat, wurde ja der Fake News bezichtigt. Und dieses Beispiel, was wir jetzt gesehen haben, das war genau so ein Beispiel staatlicher Fake News, die verbreitet wurden im Zuge dieser gigantischen, milliardenschweren Impfkampagne, die uns dazu bewogen hat, diesen Sender auf 1 tatsächlich zu gründen, da die Impfpropaganda so einseitig, so undifferenziert gefahren wurde mit auch eben klassischen Fake News. Was hat der Experte in diesem Interview gesagt? Er hat gesagt, das ist eine ganz normale Impfung. Nein, war eine Lüge, ja. In der Europäischen Union war es eine bedingte Zulassung. Sie hat nicht Notfallzulassung geheißen, aber sie war eine bedingte Zulassung. Er sprach von den ausführlichen Studien, die so eine Impfung durchlaufen muss, dass sie an den Menschen dann getestet werden kann. Ich habe damals schon darauf hingewiesen, die Studien, die uns vorgelegt wurden, das waren Studien an Ratten, ja, das waren Tierversuche. Und wenn man genauer reingeht, wenn man tiefer reingeht, hätte man da schon sehen müssen, dass es durchaus gefährliche Nebenwirkungen geben könnte von diesen Impfungen. Es war also gar nicht ein sicheres Experiment, wie das so dargestellt wurde, sondern es war ein Versuch am Menschen. Die Versuchspersonen, das waren die Massen. Das wissen wir erst mittlerweile durch die RKI-Files, die ja erst frei kommen mussten, die ja eigentlich unter Verschluss waren. Und ein entscheidender Satz in den RKI-Files war ja, Nebenwirkungen werden erst post-Marketing erhoben. Das bedeutet, man verimpft es mal Millionen Menschen und dann sehen wir uns an, welche Nebenwirkungen es gibt. Und selbst da haben sie ja nicht reagiert. Sie hätten die Impfungen umgehend vom Markt nehmen müssen, bereits Anfang 2021. Haben sie nicht getan. Bis heute sind die mRNA-Injektionen problemlos zugelassen. Es war wichtig, das aufzuzeigen. Es ist wichtig, dass wir hier standhalten.
Ja, und vor allem, wer sich denn auch mal wirklich das Kleingedruckte von diesen mRNA-Impfungen durchliest, bevor er sich den Pieks geben lässt, der müsste eigentlich auch auf diesen Satz stoßen, not for human research, also nicht für Menschen geeignet, ja, oder zu empfehlen.
Und das müsste ja vielleicht auch so schon im Zuge der Impfaufklärung irgendwie im Zuge einer vernünftigen Impfaufklärung den Menschen gesagt werden. Fand alles nicht statt, wissen wir, da wird aber einfach drüber gebügelt.
Ja. Stefan, 5 Jahre auf 1, ist das nun für uns intern so ein kleines Jubiläum oder ist das auch für die Zuschauer ein wichtiges Ereignis?
Ja, natürlich ist es für uns ein wichtiges Ereignis, ein kleines Zwischenjubiläum. 5 Jahre feiert man ja bei einem Unternehmen nicht immer. Wir haben es gefeiert, weil, und das ist für die Zuschauer wichtig, es zeigt, dass wir durchhalten konnten, trotz all der Angriffe, die uns von Anfang an zugesetzt haben. Es waren sofort Sperren auf YouTube, es waren sofort Social-Media-Sperren hier. Das hat sich bis zum heutigen Tage gehalten. Wir sind erst jetzt pünktlich zum 5. Geburtstag von Auf 1 abermals auf TikTok gelöscht worden. Auf TikTok versuchen wir ja vor allem die jüngere Zielgruppe zu erreichen. Das will man nicht. Man will nicht, dass man mit belastbaren Fakten die Jüngeren belastet oder beschwert. Deswegen zensiert man Auf 1 wieder einmal weg. Wir haben keinen Strike bekommen, wir haben keine Verwarnung bekommen. Der ganze Kanal wurde einfach ausradiert. Aus dieser Zeit kommen wir. Wir haben Auf 1 mit sicheren, teuren Servern gegründet, um uns eben nicht zensieren zu lassen. Denn in der finsteren Corona-Zeit, wie ich sie immer bezeichne, war das allgegenwärtig. Man muss sich zurückerinnern, Impfpropaganda, wie wir gerade angesprochen haben, auf der einen Seite in den Systemmedien, und die sozialen Medien waren komplett leergefegt von kritischen Informationen. Und da sind wir gekommen und haben gesagt, jetzt machen wir einen eigenen zensursicheren Fernsehsender. Und wir mussten natürlich in dieser ganzen Zeit, in diesen 5 Jahren, wir hatten mehr als 10 Kontokündigungen Debanking. Wir hatten viele aufwendige Verfahren. Wir hatten eine 195.000 Euro Strafe der Landesmedienanstalt Baden-Württemberg, mit der man uns dann aus dem Satellitenfernsehen geklagt hat. Und wir hatten viele Angriffe und da mussten wir immer flexibel bleiben in der Anpassung unserer Taktik, in der Anpassung unserer Arbeitsweise, um immer wieder diese Schweigespirale durchbrechen zu können. Anlässlich unseres 5. Geburtstags verpassen wir uns auch heute ein neues Logo. Das neue Auf1-Logo ist das Ergebnis einer unterschiedlichen Entwicklungsarbeit, wo wir auch zeigen wollen, wir bleiben modern, wir bleiben ein junger Sender, auch wenn wir uns natürlich über die 5 Jahre Durchhalte und Standhaftigkeitsvermögen freuen, aber wir bleiben ein junger, dynamischer Sender. Wir hatten ja viele Jahre eine ARD-Klage hängen, die uns die Wortbildmarke Auf1 streitig machen wollte und die uns zwingen wollten, dass wir das Logo und den Namen ändern, denn die Klage ging auf die Wortbildmarke. Das hätte bedeutet, wir dürfen nicht mehr Auf1 heißen und wir dürfen auch unsere ganzen alten Sendungen im Archiv nicht mehr behalten. Und dieses Archiv wird vor allem für die Zukunft ganz wichtig sein, nämlich in Bezug auf die Corona-Verbrechen, auf eben Fake News, wie wir sie gerade gezeigt haben, und auch auf andere Dinge wie Klimaschwindel, Migrationswaffe und so weiter. Das ist ein enorm wichtiges Archiv, das wir gesammelt haben und das wollten wir uns nicht wegklagen lassen. Dieser Rechtsstreit mit der ARD konnte für uns positiv abgeschlossen werden im vergangenen Jahr vor einem EU-Gericht in Spanien. Aber jetzt haben wir gesagt, wir wollen nie wieder mit der ARD oder anderen Mainstream-Medien verwechselt werden. Jetzt geben wir uns ein neues Logo. Es soll symbolisieren, dass wir beweglich bleiben, denn das ist ein Erfolgsweg. Wir halten Stand und dank der treuen Unterstützung unserer Zuschauer ist dieser Erfolgsweg auch möglich gemacht worden. Man wollte von Tag 1 uns loswerden. Sie haben es 5 Jahre nicht geschafft und hoffentlich auch in Zukunft nicht.
Ja, da drücken wir kräftig die Daumen. Also einige Hürden sind überwunden worden in diesen 5 Jahren. Du hast es gerade nochmal angesprochen. Und natürlich auch dank unserer treuen Zuseher, die uns da immer kräftig unterstützen. Also vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle von uns. Und du sagst ja auch gemeinsam mit den Zuschauern, damit spielst du ja auch unser einmaliges Sendekonzept an, ne?
Ja, das eine ist, dass wir hier in einer professionellen Studioatmosphäre Nachrichten, wie du sie moderierst, Tag für Tag bringen und berichten können, dass wir Sondersendungen machen, dass wir Fachleute interviewen, die im Mainstream schlicht und ergreifend ignoriert oder ausschließlich diffamiert werden. Das können wir alles bieten. Das ist aber nur mit einem hohen Maß an Unabhängigkeit möglich. Denn man kann sich vorstellen, dass die Konzerne oder der Staat, der die Medienförderungen vergibt, ja überhaupt gar kein Interesse hat, dass es Projekte wie unsere gibt. Und wir können diesen Sender nur aufrechterhalten mit der freiwilligen Unterstützung unserer Zuschauer. Und tatsächlich in diesen entscheidenden Monaten im April und Mai 2021 in der Gründungsphase von Auf1, da habe ich mir sehr oft Gedanken gemacht, wie könnten wir denn einen so wirklich nachhaltig unabhängigen Sender etablieren? Und da haben wir auch überlegt, ja, könnte man es mit Clubmitgliedschaften lösen, mit Bezahlschranke lösen, mit Werbeformen. Und dann ist eins nach dem anderen ausgeschieden, weil ich gesagt habe, wir wollen keine Bezahlschranke, keine Paywall machen, denn wir wollen ja in die Masse kommen. Wir wollen ja viele Leute mit unseren lebenswichtigen Informationen erreichen. Und da ist eine Paywall komplett kontraproduktiv. Ich vertraue darauf, dass es da draußen abertausende Menschen gibt, die diesen Wert dieser Aufklärungsarbeit schätzen, verstehen, was wir hier tun und die uns dann durch eine freiwillige Fernsehabgabe unterstützen. Es soll keine Zwangsgebühr wie die GEZ- oder GIS-Gebühr sein, sondern es soll eine freiwillige Abgabe sein für unsere Aufklärungsarbeit. Und dieser Weg trägt uns seit 5 Jahren. Das ist gigantisch, das ist großartig, dass das möglich geworden ist. Es zeichnet unsere Arbeit aus und es zeichnet aber auch die Zuschauer aus, die diesen Weg freiwillig mitgegangen sind. Wo haben wir heute denn in dieser Zeit noch Freiwilligkeit? In diesem Fall sehen wir es. Wir senden und die Zuschauer spenden. Damit erhalten sie diese Aufklärungsarbeit am Leben. Und ich denke, ich kann für uns beide und das gesamte Team sprechen. Wir werden nicht aufgeben. Wenn diese Unterstützung nicht wegbricht, dann halten wir weiter Stand. Und gerade in Zukunft wird es nochmal enorm wichtig werden.
Absolut, da bin ich völlig bei dir, lieber Stefan. Und vor allem heben wir uns ja auch von diesen ganzen Mainstream-Medien insofern ab. Es gibt ja viele auch Printmedien, die dann die Zuschauer oder Leser auch locken mit diesen ganzen Abos, wo du erstmal zahlen musst, um Informationen, fragliche Informationen zu bekommen. Bei uns gibt's das Ganze eben auch so. Und wer spenden möchte, kann spenden und unterstützen. Das ist ja eben das Modell dahinter. Jetzt schauen wir nochmal auf die letzten 5 Jahre. Rückblickend, kann Aufklärung tatsächlich etwas verändern? Wie würdest du das jetzt einschätzen, wenn du auf diese 5 Jahre zurückblickst, Stefan? Oder bleibt es ein Kampf gegen Windmühlen?
Ja, ich höre sehr oft auch von Kollegen in den alternativen Medien, die gerade in dieser Zeit jetzt momentan, wo man das Gefühl hat, es bricht alles über uns herein, wir können uns ja ohnehin nicht mehr wehren und so, dass sie das nur mehr machen, um sich morgens in den Spiegel gucken zu können und zu sagen, ich halte wenigstens hier die Stellung. So sehe ich das überhaupt nicht. Ich sehe es so, natürlich, es ist einfach unsere verdammte Pflicht, dass wir standhalten, dass wir wacker bleiben, dass wir uns nicht einschüchtern lassen. Aber wir können sehr viel bewegen. Information und Wissen, das hat ja unser Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens am Freitag schon in der Sendung gesagt, sind die Grundlage und die Basis für Entscheidungen. Das bedeutet, wir tragen einen ganz entscheidenden Beitrag zur Demokratie bei, weil man ja nur eine Willensbildung formen kann, wenn man ein gewisses Wissen zur Verfügung hat. Wenn ich immer nur die eine Seite höre, wenn ich immer nur die Propaganda höre, aber nicht höre, was könnte es sonst auf der anderen Seite noch für Argumente geben, dann kann ich mir keine freie Entscheidung bilden. Und wir laden von Anfang an unsere Zuschauer ein, sich breit zu informieren. Ja, holt euch die Informationen im Mainstream, holt sie euch von unabhängigen Bloggern, konsumiert auf eins und dann macht euch ein eigenes Bild von den Dingen, die ihr für glaubhaft einschätzt und handelt danach. Und wir haben sehr viel verändert, wenn ich jetzt sehe, wie viele Menschen kritisch zu unterschiedlichsten Themen, Migration, Klimaschwindel habe ich bereits angesprochen, aber das schönste Beispiel ist natürlich die Corona-Injektion, denn die Impfpflicht war in Österreich schon eingeführt, das vergessen wir immer nur, ja. Sie war in Österreich schon in Gesetz gegossen, sie hatte schon Gültigkeit und in Deutschland hat man nur darauf gewartet, wie dieser Feldversuch im kleinen Österreich vonstatten geht. Und die Österreicher haben durch Information und Wissen, und hier können wir uns auf die Fahne heften, einen entscheidenden Beitrag geleistet zu haben, den Protest angemeldet. Millionen haben die Impfung kritisch gesehen, Hunderttausende haben sie im Stillen verweigert und Hunderttausende sind auf die Straßen in Wien und in allen Orten Österreichs mit Montagsspaziergängen gegangen, mit Sonntagsspaziergängen wie bis heute die wackeren Steirer, die jeden Sonntag einen Protestzug durch Steyr durchführen. Das alles hat dazu beigetragen, dass die Impfpflicht gekippt ist, dass sie wieder zurückrudern mussten. Offiziell war es ja natürlich die Omikron-Variante. Das war, dass sie mit einem guten Gesicht wieder rausgekommen sind aus der Misere. Aber sie haben aufgrund des Widerstands der Bevölkerung diese Impfpflicht zurückgenommen. Und in Deutschland wurde sie dann erst gar nicht eingeführt. Das ist ein enormer Erfolg. An den müssen wir uns immer erinnern. Das ist die Macht der Aufklärung. Und das ist auch eine unserer Inspirationsquellen.
Doch warum die Corona-Zeit trotzdem noch längst nicht vorüber ist, darüber spricht Stefan Magnet im vollständigen Gespräch exklusiv unter www.auf1.tv. Lügen aufdecken und schonungslos für die Wahrheit kämpfen. Das wird auf 1 auch in den nächsten 5 Jahren. Unterstützen können Sie das über das Formular direkt unter dieser Sendung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.